NDR Info. Themen des Tages.
Also ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also es ist immer noch nicht eingesagt, dass ich endlich die Goldmedaille geholt habe. Vor allem nach so einem ersten Tag. Zweiter Tag hat mega Spaß gemacht. Habe einfach die Energie vom Publikum genommen und jetzt sind wir hier.
So klang Ole Neugebauer kurz nachdem er bei der Leichtathletik-WM im Zehnkampf-Thriller von Tokio nach einem Kraftakt über die abschließenden 1500 Meter Gold im Zehnkampf geholt hatte. Auf den Sport von heute und damit auf die Leichtathletik-WM in Tokio schauen wir am Ende der Sendung, zu der ich Sie ganz herzlich begrüße. Mein Name ist Charlotte Voss. Uns beschäftigen zunächst aber eine Personalie, wenn nicht gar die Personalie bei der Bahn. Evelyn Paller soll den Konzern übernehmen. Eine sogenannte Inhouse-Lösung mit Lokführerschein. Großbritannien, Kanada und Australien erkennen Palästina als Staat an. Zunächst richtet sich unser Blick aber in die USA. 11 Tage nach dem tödlichen Attentat auf den ultrarechten US-Aktivisten und Podcaster Charlie Kirk findet dort heute in Glendale, einer Kleinstadt nahe Phoenix im US-Bundesstaat Arizona, eine Trauerfeier für Kirk statt. Dazu werden auch US-Präsident Donald Trump und sein Vize J.D. Vance erwartet. Trump hat seinen Unterstützer Kirk einen Märtyrer genannt. Der mutmaßliche Attentäter wurde mehrere Tage nach dem Verbrechen festgenommen. Und darüber spreche ich jetzt live mit unserer Korrespondentin in Washington, Anne Schneider. Hallo nach Washington.
Ja, hallo nach Hamburg.
Um 20 Uhr deutscher Zeit beginnt die Veranstaltung in einem Footballstadion. Was passiert denn da heute bei der Trauerfeier und was erwarten Sie denn eigentlich vielleicht auch von der Rede von Trump?
Ja, was hier passiert, ist, dass eben sehr viele Politiker und Politikerinnen hier sprechen werden. Donald Trump, J.D. Vance, Marco Rubio, der Gesundheitsminister Robert F. Kennedy, der Verteidigungsminister, die Direktorin der US-Geheimdienste. Und natürlich, es wird mit Sicherheit eine sehr bewegende Trauerfeier sein. Also das Stadion ist schon so gut wie rappelvoll. Die Leute müssen wirklich nachts um 4 hier schon gestanden haben, damit sie reinkommen. Es gibt unendliche Sicherheitsvorkehrungen. Und das Ganze wird aber auch mit Sicherheit eine politische Dimension haben. Denn Donald Trump wäre nicht Donald Trump, wenn er nicht irgendwie noch ein bisschen auf Attacke schalten würde. Also das würde mich sehr wundern. Es gibt allerdings auch die gemäßigten Stimmen, die sagen, nein, wir müssen uns mit Worten auseinandersetzen. Das ist, wofür Charlie Kirk gestanden hat. Aber ja, ich meine, man weiß es vorher nie, aber ich könnte mir vorstellen, dass Donald Trump nicht ganz den Attacke-Stil lassen kann.
Sie haben ja jetzt schon gerade gesagt, also es gibt hohe Sicherheitsvorkehrungen. Was hören Sie denn über die Stimmung in der Stadt? Gibt es möglicherweise auch Proteste von einem anderen politischen Lager? Oder was nehmen Sie da wahr? Was hören Sie?
Also von Protesten habe ich jetzt noch nichts gehört. Es wurde wohl ein Mann festgenommen. Aber ansonsten, also wer in dieses Stadion kommt, der ist wirklich komplett durchgescreent worden. Also wir haben hier Super Bowl-Sicherheitsvorkehrungen. Das heißt, man darf noch nicht mal eine kleine Handtasche mit reinnehmen, kein Kinderwagen, kein gar nichts. Also da wird wirklich drauf geachtet, dass da nichts passiert. Von daher, also im Moment ist wirklich die Stadt voll mit den Kirk-Anhängern, die halt Kirk jetzt sozusagen ein letztes Mal feiern wollen.
Warum wirkt denn gerade dieser politische Mord so in die amerikanische Gesellschaft hinein, so wie wir es hier wahrnehmen konnten auf der anderen Seite vom Atlantik?
Ich glaube, dazu muss man die Person Charlie Kirk so ein bisschen verstehen. Er hat ja im Prinzip die Jugendorganisation der MAGA-Bewegung geleitet und er hat gesagt, es gab noch keine Generation seit ganz vielen Jahrzehnten, die so konservativ war wie die Gen Z, also die, die jetzt jung beziehungsweise einigermaßen jung sind. Und er hat unendlich viele Anhänger gehabt. 250.000 waren in seiner Bewegung organisiert und dann gab es natürlich noch X-Sympathisanten. Diese Bewegung wächst auch gerade und einfach, weil, glaube ich, dieser Charlie Kirk für viele auf der rechten, konservativen Seite so ein bisschen so ein Hoffnungsträger war, wirkt das jetzt auch so in die Gesellschaft hinein.
Die Tat ist ja gerade mal 11 Tage her und schon jetzt gibt es spürbare, hörbare, sichtbare Folgen in der Gesellschaft. Das haben Sie ja jetzt auch eben gesagt. Welchen politischen Nutzen ziehen denn jetzt die eine oder andere politische Seite, vielleicht ja auch schon mit dem Blick auf die in gut einem Jahr stattfindenden Midterm-Wahlen?
Ja, im Moment ist der Krieg im Moment noch der Worte, aber auch der Verbote im Moment. Also eigentlich hat die USA ja immer so ein bisschen auf Deutschland, auf die Europäische Union herabgeguckt, weil wir haben ja Regelungen zu Hate Speech und hier sagt man nein, also diese Regelungen haben wir nicht. Hier darf jeder sagen, was er will. Aber nichtsdestotrotz hat jetzt doch Pam Bondi versucht, auch eine Regelung zu Hate Speech hier einzuführen, beziehungsweise sie hat es nur kurz angetextet, dann gab es schon Gegenwind. Also von daher, im Moment geht es jetzt gerade darum, was darf man hier sagen, was darf man hier nicht sagen. Und ich muss sagen, also es geht hoch her. Das ist hier ein Kulturkampf der Sonderklasse. Es gibt allerdings auch, und das ist auch so ein bisschen beruhigend, es gibt auch die andere Seite. Es gibt einen CNN-Moderator, man muss sagen, er ist schwarz, weil das gehört zur Geschichte. Und der hatte sich kurz vor Kirks Tod öffentlich gestritten über die Tötung dieser ukrainischen Geflüchteten, die hier in einer Metro oder in einem Bus war es, ermordet wurde. Und Kirk hatte behauptet, die Tat sei ausschließlich durch anti-weißen Hass motiviert gewesen. Und Jones hat dem auf CNN widersprochen und hat Kirks Aussage als unbegründet bezeichnet. Und daraufhin hat Kirk dann mit einer Flut von Tweets reagiert. Aber das Ganze endete dann damit, dass Kirk wohl am 9. September, also kurz bevor er ermordet wurde, eine Nachricht an Van Jones geschrieben hat. Hey Van, ich meine es ernst, ich würde dich gerne in meine Show einladen, um ein respektvolles Gespräch über Kriminalität und Rasse zu führen. Ich wäre ein Gentleman, wie ich weiß, dass du auch wärst. Wir können über die Themen uneinig sein, aber auf respektvolle Weise. Und das hat jetzt dieser Moderator Van Jones öffentlich gemacht und hat gesagt, das muss doch jetzt das sein. Davon müssen wir uns jetzt leiten lassen, wenigstens an diesem Wochenende und hoffentlich auch danach. Aber die Frage ist, wie sehr er damit durchdringt.
Vielen Dank, Anne Schneider in Washington. Das waren Live-Informationen und Einschätzungen am Tag der Trauerfeier für Charlie Kirk. Kurz vor der morgen beginnenden UN-Generaldebatte in New York haben sich mehrere Länder entschlossen, Palästina offiziell als Staat anzuerkennen. Großbritannien, Kanada und Australien gaben ihre Entscheidung heute Nachmittag beinahe zeitgleich bekannt. Frankreich und mehrere weitere Staaten wollen angesichts des militärischen Vorgehens Israels im anhaltenden Gaza-Krieg nachziehen. Die Bundesregierung hingegen hatte bereits Ende August angekündigt, dem Schritt nicht folgen zu wollen. Aus London, Christoph Prössel.
Der britische Premierminister bemühte sich darum, in seiner Ansprache deutlich zu machen, warum die Anerkennung eines palästinensischen Staates kein Sieg für die Hamas ist. Er nannte die Hamas eine brutale Terrororganisation und machte deutlich, dass die Hamas keine Zukunft in einem palästinensischen Staat haben könne.
This solution is not a reward for Hamas, because it means Hamas can have no future. No role in government.
Der Premierminister erinnerte daran, dass die britische Regierung die Hamas bereits als Terrororganisation eingestuft und Sanktionen gegen führende Mitglieder verhängt habe. Keir Starmer argumentierte, auch fast 2 Jahre nachdem die Terrororganisation zahlreiche Geiseln genommen habe, seien immer noch viele Personen in der Gewalt der Hamas. Außerdem sei die Organisation noch nicht einmal bereit, getötete Geiseln auszuhändigen. Keir Starmer kritisierte jedoch auch Israel und das Vorgehen im Gazastreifen.
This death and destruction horrifies all of us. It must end.
Der Tod und die Zerstörung müssten enden. Keir Starmer fordert Verhandlungen über einen Waffenstillstand und über eine Zwei-Staaten-Lösung für die Region. Mit seiner Ansprache heute machte der Premierminister eine Ankündigung aus dem Juli wahr. Damals hatte er gesagt, wenn es keine Verbesserung der Lage im Gazastreifen gäbe, würde Großbritannien einen palästinensischen Staat anerkennen. Die USA sehen die britische Position kritisch. Gerade erst in der vergangenen Woche hatte dies der Präsident Donald Trump bei seinem Staatsbesuch in Großbritannien deutlich gemacht.
Und die Reaktion aus Israel ließ nicht lange auf sich warten, wie unser Korrespondent in Tel Aviv, Jörg Poppendiek, berichtet.
Justizminister Levin hat gefordert, auf die Anerkennung zu reagieren, und zwar mit der Annexion des besetzten Westjordanlandes. Diese Forderung haben bislang vor allem die rechtsextremen Koalitionspartner von Ministerpräsident Netanyahu aufgestellt. Beobachter in Israel gehen davon aus, dass sich Netanyahu vor einer möglichen Reaktion zunächst mit US-Präsident Trump besprechen wird. Die beiden wollen sich in der kommenden Woche am Rande der UN-Generalversammlung in New York treffen. Der palästinensische Präsident Abbas hat sich bei Großbritannien, Kanada und Australien bedankt. Er sprach von einem wichtigen und notwendigen Schritt in Richtung eines gerechten und dauerhaften Friedens. In den vergangenen Jahren haben mehr als 140 Länder einen palästinensischen Staat anerkannt. Mit Großbritannien und Kanada sind jetzt erstmals auch zwei G7-Staaten mit dabei.
Und ein ganz anderes Thema jetzt, die Entscheidung, dass Evelyn Paller neue Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn werden soll, ist auf ein positives Echo gestoßen. Die bisherige Chefin von DB Regio soll nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios am Dienstag offiziell vom Aufsichtsrat benannt werden. Benjamin Großkopf fasst erste Reaktion zusammen.
Die kann das. Super Entscheidung, sehr gute Kandidatin. Die ersten Reaktionen sind positiv. Egal ob in der Bahnbranche, dem Unternehmen selbst oder in der Politik. Viele loben Paller als umsichtige Managerin. Die Wettbewerbsverbände MoFair und die Güterbahnen erklärten, Paller kenne den Sanierungsbedarf und die Imageprobleme der Deutschen Bahn und profitiere von ihren Erfahrungen bei der österreichischen Bahn. Österreich gilt neben der Schweiz als Vorbild für eine gute Organisation von Bahnverkehr und Infrastruktur. Paller habe den Blick von außen und von innen, sagte der Verkehrsexperte der Grünen Matthias Gastel im Gespräch mit NDR Info. Paller war 2019 von der ÖBB zur DB gewechselt und führt zurzeit die Regiosparte, die Gewinne erzielt und bei der die Züge überwiegend pünktlich fahren. Bei einer anderen Personalie gibt es allerdings schon vor der offiziellen Verkündung erheblichen Unmut. Dem Vernehmen nach soll Dirk Rompf neuer Chef der DB Infrago werden, also der Konzernsparte, die das marode Schienennetz betreut und auf die es in den kommenden Jahren besonders ankommen wird. Rompf war schon einmal ihr Chef, als sie noch DB Netz hieß. Und deswegen heißt es aus Gewerkschafts- und Bahnkreisen nun, hier werde der Bock zum Gärtner gemacht. Das sei ein absolutes No-Go. Wenn derjenige, der den schlechten Zustand des Schienennetzes mit zu verantworten habe, wieder die Führung der Sparte übernehme. Offiziell bestätigen will das Verkehrsministerium noch keine Personalie und verweist auf Montag. Dann will Bundesverkehrsminister Schnieder seine so wörtlich Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene vorstellen. Über sie ist noch wenig bekannt. Diese Strategie wird aber entscheidend sein für die neue Spitze der Deutschen Bahn AG und für die kommenden Jahre.
Eine neue Bahnchefin steht also in den Startlöchern, Evelyn Paller. Und das Besondere an ihr ist durchaus, sie weiß, was es heißt, im Lokführerstand zu stehen, denn sie hat den dafür nötigen Führerschein sozusagen gemacht. Und über die Personalie hat mein Kollege Andreas Sperling mit, wie eben gehört, Matthias Gastel gesprochen. Dieser ist Verkehrsexperte von Bündnis 90 Die Grünen. Und zunächst ging es darum, ob Evelyn Paller eigentlich eine überraschende Personalie ist.
Nein, die Frau Paller war schon im Gespräch und ich bin auch sehr erfreut über die Entscheidung, denn Frau Paller kennt sowohl die österreichische Bundesbahn als auch die Deutsche Bahn, hat also den Blick von außen und von innen, bringt Erfahrungen in Management und aus der Bahnbranche mit. Insofern ist sie schon eine wirklich gute Kandidatin.
Sie halten diese Personalentscheidung also für eine gute Wahl. Was kann denn Evelyn Paller aber besser als ihr Vorgänger Richard Lutz?
Naja, sie startet mit neuem Elan. Man muss aber auch sagen, entscheidend ist, dass die politischen Rahmenbedingungen stimmen. Denn niemand an der Spitze der Deutschen Bahn wird erfolgreich arbeiten können, wenn die Rahmenbedingungen so schlecht bleiben. Beispielsweise die Infrastruktur massiv unterfinanziert bleibt, obwohl dieser Regierungskoalition ein hoher dreistelliger Milliardenbetrag mit dem Sondervermögen zur Verfügung steht. Diese Mittel werden aber unzureichend eingesetzt und so wird am Ende auch kein einziger Zug pünktlich sein und eine neue Bahnchefin auch nicht erfolgreich agieren können.
Das heißt, Sie haben auch jetzt gerade nicht den Eindruck, dass die Bahn nun schon den richtigen Kurs eingeschlagen hat, wenn es um die Finanzierung geht, wenn es um die Sanierung geht, aber auch um die Kundenfreundlichkeit.
Es ist sehr eindeutig, dass der Kurs des Bundes, wie mit der Bahn umgegangen werden soll und auch letztlich mit den Fahrgästen, in keinster Weise stimmt. Man hat einen hohen dreistelligen Milliardenbetrag mit dem Sondervermögen zur Verfügung, setzt es aber so gut wie nicht für die Schiene ein. Es ist sogar so, dass die Sanierungsmaßnahmen, die dringend notwendig sind, zeitlich verschleppt werden und dass außer Neubauprojekte, die dringend erforderlich sind, beispielsweise die Neubaustrecke zwischen Hamburg und Hannover, derzeit überhaupt nicht absehbar finanziert sind, weil diese Koalition kein Geld für die Auflösung von Engpässen und damit für pünktlichere Züge bereitstellen möchte.
Gut, da ist ja mittlerweile auch noch gar nicht entschieden, was es da nun geben wird, eine Neubaustrecke oder eine Sanierung der alten Strecke. Muss man nicht auch fragen, dieser Bahnkonzern, ist der nicht auch mit seiner Größe, mit seiner unübersichtlichen Verschachtelung, mit den einzelnen Sparten und Tochterunternehmen, ist der nicht einfach zu groß, um stringent und effizient geführt zu werden?
Wir haben in der letzten Koalition die Deutsche Bahn erheblich verschlankt, indem wir teils auch riskante Auslandsgeschäfte abgestoßen haben. Die Deutsche Bahn weist heute wesentlich weniger Konzerntöchter auf, als es noch vor 3-4 Jahren der Fall gewesen ist. Der Konzern ist übersichtlicher geworden. Aber es stellen sich trotzdem natürlich Fragen, was die Struktur angeht. Beispielsweise braucht es in der Holding im Konzern einen Infrastrukturvorstand, wo es ja ein eigenes Infrastrukturunternehmen gibt. Also es gibt Doppelstrukturen. Da kann man und muss man weiter verschlanken, über das hinausgehen, was wir schon in der letzten Koalition gemacht haben.
Was erwarten Sie denn jetzt vom Bundesverkehrsminister Schnieder?
Ich erwarte vom Bundesverkehrsminister und dieser Koalition, dass die Schiene, die Infrastruktur ausreichend finanziert wird für die Sanierung, für den Ausbau, für den Neubau, für das, was notwendig ist, um Engpässe zu beheben, damit Züge pünktlicher werden können. Mit dem Haushaltsentwurf für 2026 und den Folgejahren ist es leider nicht möglich. Da werden die Züge unpünktlich bleiben, die Fahrgäste werden unglücklich bleiben und die neue Bahnchefin wird nicht so agieren können, dass man dann sagen kann, das ist jetzt eine erfolgreiche Arbeit. Die Rahmenbedingungen stimmen nicht. Dazu gehören auch die Trassenpreise, also die Schienenmaut, die kaum irgendwo in Europa so hoch ist wie in Deutschland. Das führt dazu, dass Fernverkehrsangebote ausgedünnt werden, weil sie einfach nicht mehr wirtschaftlich ist. Der Schienengüterverkehr gerät noch mehr in die Krise. Alleine von diesem aufs nächste Jahr sollen die Trassenpreise um 17% steigen. Das ist eine fatale Fehlentscheidung dieser Koalition, das einfach laufen zu lassen, statt hier einzugreifen. Ich fordere vom Minister und dieser Koalition, dass das Sondervermögen sinnvoll eingesetzt wird für eine leistungsfähigere Schiene, die pünktlichere Züge und glücklichere Fahrgäste ermöglicht.
Sie zweifeln also sehr an den momentanen Rahmenbedingungen. Wenn die denn so bleiben, ist eine Bahnchefin dann in der jetzigen Situation nicht schon zum Scheitern verurteilt, bevor sie überhaupt im Amt ist?
So ist es. Die Bahnchefin kann nur so erfolgreich arbeiten, wie die Rahmenbedingungen stimmen. Also der Erfolg der Bahn hängt ganz wesentlich von den Rahmenbedingungen ab. Dafür ist die Politik zuständig. Diese Koalition möchte aber nicht die Rahmenbedingungen verbessern. Sie möchte nicht das Sondervermögen einsetzen, um Überlastungen im Schienennetz zu beseitigen, um es zügig zu sanieren. Und sie möchte die Trassenpreise nicht ausreichend senken. Und es sind fatale Entwicklungen. Es war noch nie so einfach, die Rahmenbedingungen besser zu machen, weil es das Sondervermögen gibt. Aber es gab auch noch nie einen so großen Unwillen, die Rahmenbedingungen besser zu machen, wie mit diesem Verkehrsminister und dieser Koalition.
Aber Sie können doch auch nicht sagen, dass es jetzt nicht mehr Geld für die Bahn gibt. Es gibt doch mehr Geld.
Es ist unwesentlich mehr Geld. Im Wesentlichen wird die Finanzierung raus aus dem Haushalt und rein in Sondervermögen verschoben. Es gibt aber nur unwesentlich mehr Geld, wenn man auch mal sieht, wie die Preissteigerungen im Baugewerbe sind, dann bleibt unter dem Strich nur unwesentlich übrig. Deswegen ist ja diese Koalition sogar drauf und dran, die Sanierungsmaßnahmen zu verzögern, nach hinten zu verschieben, weil selbst für die Sanierung das Geld, das bereitgestellt werden soll, nicht ausreicht, geschweige denn für Aus- und Neubauprojekte.
Eine neue Bahnchefin, die muss ja auf jeden Fall nach außen wirken. Sie muss aber auch nach innen wirken in der Bahn. Was muss denn mit Blick auf die Mitarbeitenden des Konzerns geschehen?
Natürlich muss jetzt geguckt werden, dass keine Unruhe entsteht, weil es ja einiges an Personalwechsel geben wird. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen motiviert werden, bei diesen ganzen Veränderungen, die es gibt, dabei zu sein, mit zu sein, die Chancen zu erkennen, die dem zugrunde liegen. Und der Konzern muss sowohl nach innen als auch nach außen besser kommunizieren. Die Fahrgäste beklagen sich ja oft, dass sie nur unzureichend informiert werden über Verspätungen, Umleitungen, Ausfälle und all dieses. Und gleichzeitig wünsche ich mir aber auch von der neuen Deutsche Bahnchefin, dass sie couragiert in Richtung der Politik Maßnahmen und Rahmenbedingungen einfordert, damit sie überhaupt die Chance hat, erfolgreich agieren zu können. Mit Kuschen kommt man nicht weiter, sondern die Politik muss schon auch immer wieder gefordert werden, die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass Züge am Ende pünktlicher werden können, dass Infrastruktur saniert und ausgebaut wird. Sonst wird es auch keine zufriedenen Fahrgäste geben können.
Soweit Matthias Gastel, Verkehrsexperte von Bündnis 90 Die Grünen. 12 Minuten lang hielten sich vorgestern russische Kampfjets im Luftraum Estlands auf, ehe italienische Flugzeuge sie abdrängten. Anfang der Woche werden die NATO-Mitgliedsländer über den Vorfall beraten. Russlands Regierung bestreitet, die Grenzen Estlands verletzt zu haben und spricht von einer Route über neutrale Gewässer. Der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hart fordert nun eine klare Botschaft des Westens. Der Kreml brauche ein Stoppschild. Markus Sambale fasst zusammen.
Nach dem Zwischenfall im estnischen Luftraum am Freitag rufen deutsche Außenpolitiker zur Entschlossenheit auf. Jürgen Hart von der CDU verlangt eine deutliche Botschaft an Russland. Der Kreml brauche ein klares Stoppschild. Im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland forderte Hart, jede militärische Grenzverletzung mit militärischen Mitteln zu beantworten, was bis zum Abschuss russischer Kampfjets über NATO-Gebiet gehen könne. Der CDU-Politiker warnte, dass nach solchen Luftraumverletzungen als nächstes der Beschuss einzelner Ziele und dann russische Soldaten kommen würden. Die SPD-Verteidigungsexpertin Siemtje Möller plädiert dafür, dass die NATO ihre Luftraumüberwachung an der Ostflanke des Bündnisses verstärkt, also an den Grenzen zu Russland und Belarus. Sie erwartet dies als Thema bei den von Estland beantragten NATO-Beratungen. Möller sagte, die Reaktion der NATO müsse entschlossen und zugleich besonnen sein. Außenminister Johann Wadephul hatte das Eindringen russischer Kampfjets in den Luftraum von Estland als inakzeptabel bezeichnet. Seine Botschaft lautet, Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit. Dieses Prinzip der NATO habe nichts an Aktualität eingebüßt. Wadephul erklärte, mit dem sofortigen Abfangen der russischen Flugzeuge habe die NATO gezeigt, dass sie stets verteidigungsbereit sei. Der CDU-Politiker beschwor die Solidarität in der NATO und die Bereitschaft, den Luftraum und NATO-Territorium insgesamt zu verteidigen. Der Vorfall in Estland am Freitag war nicht der einzige in jüngster Zeit. Vorletzte Woche waren rund 20 russische Drohnen in den polnischen Luftraum eingedrungen. Und immer wieder fliegen russische Militärmaschinen ohne Funksignal im internationalen Luftraum über der Ostsee, sodass NATO-Kampfjets aufsteigen, um die Flugzeuge zu identifizieren. Erst an diesem Wochenende hat die Luftwaffe wieder von einem solchen Einsatz berichtet.
Und nun geht es, wie versprochen, zum Sport. Und da richtet sich der Blick mit Hendrik Lückhoff zunächst nach Tokio, zur Leichtathletik-WM und einem überglücklichen deutschen WM-Helden.
Und das ist Leo Neugebauer, der Zehnkämpfer. Er hat heute am letzten Tag der WM die erste und einzige deutsche Goldmedaille bei dieser WM geholt. Er ist jetzt der König der Leichtathleten mit seinem WM-Sieg. Aber es war nicht die einzige deutsche Medaille am Abschlusstag. Claudia Hogestraat fasst das Wichtigste zusammen.
Sie taten schon beim Zuschauen weh, diese letzten 1500 Meter. Leo Neugebauer hasst sie, wie fast jeder Zehnkämpfer, und lief doch das Rennen seines Lebens um Gold.
Genau, also ich wusste ganz genau, was ich laufen muss und wie weit er vor mir sein darf. Deswegen, egal was ich laufen musste, habe ich das so gemacht. Am Ende hat es eine PB dafür gebraucht, das habe ich auch gemacht, deswegen bin ich mega happy.
Nach Olympiasilber in Paris, nun WM-Gold in Tokio. Leo Neugebauer ist der König der Athleten. Der Weltmeister von 2019, Niklas Kaul, verpasste die Medaille knapp und wurde am Ende Vierter. Und während sich Leo Neugebauer noch sammelte, holte die deutsche 4x100-Meter-Staffel der Frauen schon die nächste Medaille. Im strömenden Regen von Tokio lief das Team um Schlussläuferin Gina Lückenkämper zu Bronze.
Also auf Bahn 8 waren wir echt so ein bisschen im Blindflug unterwegs. Ich wusste auch nicht bei Überquerung der Ziellinie, hat es gereicht oder nicht gereicht. Daryl Nita hat mir dann tatsächlich direkt gesagt, dass ich sie da erwischt habe. Aber es war einfach wirklich eine saugeile Teamleistung heute, das kann man nicht anders sagen.
Auch die deutschen Männer zeigten dann über die 4x100 Meter eine starke Teamleistung und wurden Fünfte. Die Überraschung im Hochsprung ist ausgeblieben. Christina Honsel belegte am Ende Platz 7. Damit hat der Deutsche Leichtathletikverband in Tokio 5 Medaillen geholt. Einmal Gold, dreimal Silber und einmal Bronze.
Tja, und das sind 5 Medaillen mehr als bei der WM vor 2 Jahren. Da lag die Ausbeute bei 0. Jetzt in die Fußball-Bundesliga. Da spielt Vizemeister Bayer Leverkusen gerade gegen Krisenclub Mönchengladbach. Nach rund 70 Minuten steht's noch 0:0. Wenn Sie nichts verpassen wollen, auf sportschau.de und in der Sportschau-App gibt's das komplette Spiel live zu hören. Sowie dann auch die letzte Partie des 4. Spieltags ab 19.30 Uhr. Wolfsburg ist in Dortmund gefordert. Im 1. Sonntagsspiel gab's ein richtiges Spektakel. Union Berlin hat mit 4:3 in Frankfurt gewonnen. Tim Brockmeier war dabei.
Ein 7-Tore-Spektakel mit dem unterm Strich verdient besseren Ende für Union. Berg, der Mann des Tages, der allein 3 Tore der Gäste erzielte, die beim Stande von zwischenzeitlich 4:1 aus ihrer Sicht schon wieder sichere Sieger aussahen. Die Eintracht wachte nach dem Gala-Auftritt in der Champions League am Donnerstag zu spät auf, kam in der Schlussphase des Spiels auf 3:4 ran. Aber Union verteidigte, wie schon das gesamte Spiel, leidenschaftlich, ließ nichts weiteres zu und ging als Sieger vom Platz. Ohne den eigenen Trainer Steffen Baumgart, der wegen wiederholter Unsportlichkeit, die er sich am Spielfeld dran leistete, vom Schiedsrichter mit Rot auf die Tribüne geschickt wurde.
In der zweiten Liga hat Hannover 96 die Tabellenführung verloren. Die Niedersachsen sind im zweiten Spiel in Folge ohne Sieg geblieben. Bei Aufsteiger Dresden kam 96 nur zu einem 2:2. Und das, obwohl das Team von Trainer Christian Tietz über eine halbe Stunde lang mit einem Mann mehr spielte.
Die beiden Gegentore, die haben wir wirklich sehr stark selbst verschuldet, auch mit dem Eigentor. Aber hatten in der ersten Halbzeit da schon genügend Möglichkeiten, um das Spiel für uns zu entscheiden. Dann kommt der Platzverweis. Dann hatten wir nicht mehr diese Vielzahl an Chancen. In der ersten Halbzeit hatten wir noch drei gute Möglichkeiten. Und da musst du halt einer von machen. Das haben wir nicht gemacht. Und deswegen gehen wir heute mit 2:2 vom Platz.
Tja, eher enttäuschend. Ganz anders die Gemütslage bei Holstein Kiel. Der Absteiger hat den zweiten Sieg in Serie eingefahren. 3:0 gegen Karlsruhe. Das Fazit von Kiels Trainer Marcel Rapp.
Jetzt haben wir den nächsten Schritt gemacht und trotzdem müssen wir weiter dranbleiben. Die Punkte sind wichtig in der Liga, dass man von unten wegkommt, dass man einfach Punkte sammelt. Und deswegen ein geglückter Nachmittag.
Außerdem hat Darmstadt heute mit 3:0 in Düsseldorf gewonnen. In der Formel 1 hat Weltmeister Max Verstappen den großen Preis von Aserbaidschan in Baku für sich entschieden und damit den Rückstand in der WM-Gesamtwertung verkürzt. Er siegte vor George Russell im Mercedes und dem Überraschungsdritten Carlos Sainz im Williams. Der WM-Führende Oscar Piastri schied nach einem Fahrfehler in der Anfangsphase aus. Sein McLaren-Teamkollege Lando Norris wurde nur Siebter. Nico Hülkenberg als einziger Deutscher landete auf einem enttäuschenden Rang 16. In der Handball-Bundesliga hat die SG Flensburg-Handewitt einen klaren Auswärtssieg gefeiert. 43:33 beim Bergischen HC. Hannover-Burgdorf setzte sich mit 28:24 gegen die Rhein-Neckar-Löwen durch. Es war der erste Heimsieg für die Hannoveraner. Und der THW Kiel führt gerade zur Pause mit 23:18 in Leipzig. Zum Schluss zu den Straßenrad-Weltmeisterschaften in Ruanda. Die haben da gerade begonnen und der Belgier Remco Evenepoel hat seinen WM-Titel im Einzelzeitfahren verteidigt. Schon das dritte Mal in Folge, dass er im Einzelzeitfahren triumphiert hat. Der einzige Deutsche, Miguel Heidemann, wurde 17. Bei den Frauen siegte Marlene Reusser aus der Schweiz im Einzelzeitfahren und hier war die beste Deutsche Antonia Niedermayer auf Rang 6.